Alles wird teurer. Benzin, Brot und Butter. Wie viel kostet uns der Iran-Krieg? Fragen sich immer mehr Bürger. Und das zu Recht. Denn die Preise kennen derzeit nur eine Richtung. Nach oben. Viele Deutsche sind wütend und machen ihrem Ärger gegenüber auf eins Luft. Neue alarmierende Meldungen kommen jetzt aus dem Kaspischen Meer. Auch dort könnten wichtige Ölfördergebiete bald zum Kriegsgebiet werden. Wir sprechen darüber mit einem Analysten vor Ort. Außerdem Rückschlag für AstraZeneca vor Gericht und Volksabstimmung über Rundfunkgebühren in der Schweiz. Wurde das Ergebnis gekauft? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zum zweiten Mal seit Beginn des Iran-Krieges soll eine Rakete in den Luftraum der Türkei eingedrungen sein. Nach Angaben aus Ankara wurde die Rakete von der NATO abgefangen. Der Vorfall ereignete sich nahe der syrischen Grenze. Das türkische Verteidigungsministerium warnte in einer ersten Reaktion, gegen Bedrohungen des Landes würden alle notwendigen Maßnahmen entschlossen und ohne Zögern ergriffen werden. Es sei im Interesse aller, diese Warnungen zu beachten. Damit wächst die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Mehr zur Lage im Mittleren Osten und den Auswirkungen auf die Preise bei uns sehen Sie gleich im Schwerpunkt. Doch zunächst weitere wichtige Meldungen vom Montag. Mögliche Schäden durch die sogenannte Corona-Impfung werden erneut die Justiz in Deutschland beschäftigen. Der Bundesgerichtshof, kurz BGH, hat am Montag ein Urteil aufgehoben. Darin hatte das Oberlandesgericht Koblenz eine Haftung des Herstellers AstraZeneca für Schäden abgelehnt. Die Klage muss nun erneut verhandelt werden. Der BGH begründete seine Entscheidung allerdings mit formalen Punkten, etwa möglichen Verfahrensfehlern. Über den Entschädigungsanspruch selbst oder über mögliche Impfschäden entschieden die Richter also nicht. Dennoch gilt das Urteil bemerkenswert. Denn erstmals wurde die Haftung eines Herstellers zumindest nicht mehr grundsätzlich ausgeschlossen. Am Sonntag hat Baden-Württemberg einen neuen Landtag gewählt. Nach dem vorläufigen Ergebnis gingen die Grünen erneut als stärkste Kraft hervor. Auch die AfD konnte deutlich zulegen und ihr Ergebnis nahezu verdoppeln. Der SPD gelang knapp der Einzug in den Landtag. FDP und Linke verfehlten die 5%-Hürde dagegen klar. Doch gerade wegen der teilweise knappen Ergebnisse stellen einige Nutzer in sozialen Netzwerken Fragen zum Ablauf der Wahl. Hinweise auf mögliche Unregelmäßigkeiten nennt das Bürgernetzwerk 1%. Die Organisation beobachtet regelmäßig überregionale Wahlen in Deutschland. Nach ihren Angaben sollen in mehreren Fällen politische Veranstaltungen linker Gruppen in unmittelbarer Nähe von Wahllokalen stattgefunden haben. Nach dem Wahlgesetz könnte es sich dabei um verbotene Wählerbeeinflussung handeln. Auch der AfD-Politiker Lukas Huber meldete einen ungewöhnlichen Vorfall. Auf seinem Ex-Profil schrieb er, dass in seinem Wahllokal zunächst Buntstifte in der Wahlkabine ausgelegen hätten, also Stifte, deren Schrift sich leicht ausradieren lässt. Ob es tatsächlich zu weiteren Unregelmäßigkeiten gekommen ist, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Die wirtschaftliche Talfahrt in Deutschland hält an. Die Neuaufträge der Industrie sind im Januar um 11% zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat. Das meldet das Statistische Bundesamt. Damit setzt sich ein Trend fort, der bereits seit fast 4 Jahren zu beobachten ist. Nur zu Beginn der Corona-Zeit waren die Einbrüche noch stärker. Danach kam es zwar kurzzeitig zu einer Erholung, doch inzwischen zeigt die Entwicklung wieder klar nach unten. Der Iran-Krieg lässt die Preise in Europa steigen. Besonders betroffen sind derzeit Benzin und Diesel. Am Montagmittag lagen die Literpreise in Berlin zwischen 2 Euro und 2,20 Euro. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch in Hamburg. Etwas günstiger war die Lage in Österreich. In Wien kostete der Liter Sprit am Mittag rund 1,85 Euro. Doch nicht nur Kraftstoffe dürften teurer werden. Auch bei Lebensmitteln rechnen Beobachter bald mit weiter steigenden Preisen. Einige Produkte wie Butter hatten bereits am Wochenende angezogen. Und entsprechend angespannt ist die Stimmung, zumindest in Deutschland. Das zeigt eine Umfrage unseres Reporters Roy Grassmann.
Ja, also was soll ich dazu sagen? Ich habe gestern selber getankt und also Benzin für 2,02 € und finde es eine ganz schöne Frechheit, weil es nicht notwendig ist, dass die Preise im Moment so steigen, weil die Speicher sind voll, dies wurde billiger eingekauft. Das ist einfach eine Abzocke der Regierung.
Ich sage ganz ehrlich, also ich gehe mittlerweile nur noch Pool tanken, weil hier kann ich mir einfach kaum noch leisten. Ich sage, wenn ich zweimal tanke, ich bin viel unterwegs mit Auto, gerade auch beruflich.
Also gut finde ich das nicht, vor allem wenn man sieht, wie die Preise in Polen aussehen und wir von der gleichen Raffinerie beliefert werden, ja, da macht man sich schon seine Gedanken.
Was soll ich sagen? Erschreckend. Erschreckend. Einfach erschreckend, was die Politik mit uns macht. Ihr sagt, ich weiß nicht, wo es enden soll. Zumal, wenn ich sehe, alle Länder, sag mal, drumherum, um uns, da bleiben die Spritpreise relativ akkurat und konstant. Und Deutschland macht wieder mal, oh, der Iran, die Krise hier, und gleich schlägt unsere Politik ins Volle und nimmt uns aus. Grausam, absolut. Aber es ist wieder nur Deutschland.
Der Preisanstieg sorgt inzwischen auch für politische Reaktionen. So fordert die AfD-Vorsitzende Alice Weidel deutliche Steuersenkungen und ein Ende der CO2-Abgabe. Wörtlich sagte sie, über 60% des Spritpreises bestehen aus Steuern und Abgaben. SPD und Grüne haben unter der Ampelregierung die CO2-Abgabe rücksichtslos hochgeschraubt. Die CDU hat diese Erhöhungen mitgetragen. Auch das BSW teilt diese Forderungen. Die Partei verlangt zudem eine staatliche Preisregulierung und die Wiederaufnahme von Ölimporten aus Russland. Der Anstieg der Energiepreise könnte jedoch erst der Anfang sein, denn eine weitere wichtige Herkunftsregion für Erdöl und Erdgas könnte ebenfalls zum Konfliktgebiet werden. Das Kaspische Meer. Vor allem aus Aserbaidschan bezieht die Europäische Union Öl und Gas, unter anderem über zwei große Pipelines. Die Südkaukasus-Pipeline transportiert Erdgas über Georgien in die Türkei und von dort weiter nach Europa. Die sogenannte BTC-Pipeline pumpt Erdöl zu den Häfen von Poti am Schwarzen Meer und Cheyenne am Mittelmeer. Aserbaidschan gilt allerdings als enger Verbündeter Israels. In den vergangenen Jahren unterstützte Israel mehrere Angriffskriege Aserbaidschans. Beobachter vermuten daher, dass Tel Aviv nun Dankbarkeit aus Baku erwarten könnte. In der vergangenen Woche gab es zudem Berichte über einen Drohnenangriff auf den Flughafen der aserbaidschanischen Stadt Nachitschewan. Dazu sagt Benjamin Pogosyan, Direktor des Zentrums für politische und ökonomische strategische Studien in Armeniens Hauptstadt Jerewan gegenüber auf 1.
Zum Angriff auf den Flughafen in Nachitschewan gibt es verschiedene Erklärungen. Der Iran bestreitet offiziell jede Verantwortung. In iranischen Medien wird teilweise die These einer False-Flag-Operation diskutiert, also eines Angriffs, der dazu dienen soll, die Spannungen zwischen Iran und Aserbaidschan zu verschärfen. Man darf auch nicht vergessen, dass Israel enge Beziehungen zu Aserbaidschan unterhält und dort unter anderem nachrichtendienstlich aktiv ist. Deshalb halten manche Beobachter es für möglich, dass solche Vorfälle dazu genutzt werden könnten, den Iran unter Druck zu setzen.
Seitdem verschärft sich der Ton zwischen den Staaten. Das Militär Aserbaidschans wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Regierungsnahe Medien, etwa News.az, veröffentlichen inzwischen regelmäßig Vorwürfe gegen den Iran. Am Wochenende forderte Teheran laut der Zeitung Junge Welt den Abzug israelischer Kräfte aus Aserbaidschan. Trotzdem glaubt Benjamin Pogosyan derzeit nicht an eine schnelle Ausweitung des Konflikts.
Ich gehe allerdings davon aus, dass die aserbaidschanische Führung, insbesondere Präsident Ilham Aliyev, sehr vorsichtig agiert. Solange die zentrale Staatsmacht im Iran stabil bleibt, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Aserbaidschan offen zulässt, dass sein Territorium für Angriffe gegen den Iran genutzt wird.
Das vollständige Interview mit Benjamin Pogosyan sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Der Krieg selbst wird unterdessen immer intensiver und trifft zunehmend auch zivile Ziele. So griff Israel mehrere Treibstofflager in Teheran an. Diese Bilder sollen gewaltige Feuer in der iranischen Hauptstadt zeigen. Sie wurden über soziale Medien verbreitet. Berichten zufolge floss dabei auch Erdöl in die Kanalisation. Gleichzeitig sollen die USA eine Entsalzungsanlage auf der Insel Qasem angegriffen haben. Kurz darauf meldeten Behörden in Bahrain wiederum eine iranische Attacke, ebenfalls auf eine Entsalzungsanlage. In all diesen Fällen könnte es sich um Kriegsverbrechen handeln. Zudem gibt es Hinweise auf den möglichen Einsatz von Streumunition. Die Organisation Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost fasst Berichte über iranische Raketen so zusammen. Sie zerfallen entweder am Himmel in viele Teile, sodass Iron Dome System nicht gegen sie vorgehen kann, oder es gelingt ihnen, ihm zu entkommen. Damit wird die Funktionsweise von Streubomben beschrieben. Zuvor erhob auch der iranische UNO-Botschafter Amir Said Iravani schwere Vorwürfe gegen die USA und Israel.
Sie werfen 2000 Pfund Bomben in dicht besiedelten zivilen Gebieten ab. Ihre Absicht ist klar, Zivilisten zu terrorisieren, unschuldige Menschen zu massakrieren und größtmögliche Zerstörung und Leid zu verursachen. Ihre Behauptung, sie hätten ausschließlich militärische Ziele angegriffen, ist eine Lüge und entbehrt jeder Grundlage.
Mehr als jede zweite Abschiebung in Deutschland scheitert bereits bei der Durchführung. Das bestätigte die Bundespolizei gegenüber der deutschen Presseagentur. Der häufigste Grund: die Betroffenen werden nicht angetroffen. Viele Asylbewerber tauchen kurz vor ihrer geplanten Abschiebung unter. Hessens Innenminister Roman Poseck von der CDU fordert deshalb neue Maßnahmen. Gegenüber der Welt am Sonntag schlug er vor, untergetauchte Migranten künftig per Handyortung aufzuspüren. Unterstützung bekommt Poseck aus Sachsen. Dort sprach sich Innenminister Armin Schuster, ebenfalls CDU, für ein solches Vorgehen aus. Er sagte wörtlich, Handyortung kann eine wichtige Ergänzung der Instrumente zur Durchsetzung der Abschiebung sein. Kritiker warnen jedoch vor den Folgen solcher Maßnahmen. Überwachungsinstrumente, die zunächst gegen bestimmte Gruppen eingeführt werden, könnten später auch auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden. Sie argumentieren, statt Migration durch eine konsequente Bekämpfung von sogenannten Pull-Faktoren zu reduzieren, werde unter diesem Vorwand der Ausbau staatlicher Überwachung vorangetrieben. Am Schweizer Abstimmungssonntag hat das Volk mit 62% Nein-Stimmen eine Kürzung der Rundfunkgebühren abgelehnt. Auch eine Initiative, die Bargeld in der Verfassung verankern wollte, scheiterte. Hier stimmten 54% der Wähler dagegen. Die deutlichen Ergebnisse überraschten sowohl Gegner als auch Befürworter der beiden Vorlagen. Ein Blick auf die Kampagnenbudgets könnte eine Erklärung liefern. Die Gegner der sogenannten Halbierungsinitiative verfügten über ein Gesamtbudget von mehr als 4,5 Millionen Franken. Die Befürworter konnten dagegen nur rund 1,9 Millionen Franken einsetzen. Das geht aus den veröffentlichten Daten der Finanzkontrolle zur Politikfinanzierung hervor. Allein die Sozialdemokratische Partei investierte rund 1,6 Millionen Franken in die Kampagne. Für die Partei gilt das als rekordverdächtige Summe. Beobachter vermuten deshalb, dass die Gegner der Gebührensenkung mit ihren deutlich größeren finanziellen Mitteln entscheidenden Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben konnten. Damit bleibt die Rundfunkgebühr in der Schweiz bestehen. Jeder Haushalt muss weiterhin die sogenannte Serafe-Abgabe zahlen. Eine kleinere Senkung hat der Bundesrat allerdings bereits beschlossen. Bis zum Jahr 2029 soll die Gebühr von derzeit 335 Franken auf 300 Franken pro Jahr reduziert werden. Der Generaldirektor des österreichischen Rundfunks, Roland Weißmann, hat am Wochenende mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt. Offiziell begründete Weißmann den Schritt nicht. Aus ORF-Kreisen heißt es aber, dass gegen ihn der Vorwurf der sexuellen Belästigung einer Kollegin im Raum steht. Die Mitarbeiterin soll dem Stiftungsrat namentlich bekannt sein. Der Vorfall soll sich zu Beginn seiner Amtszeit 2022 ereignet haben. Ein Grund für den übereilt wirkenden Rücktritt liegt womöglich in der Vermeidung weiteren Aufsehens. Denn das Aufsichtsgremium soll Weißmann intern bereits ein Ultimatum gestellt haben. Womöglich hat er mit seinem Rückzug also seine eigene Entlassung vorweggenommen. Weißmann selbst ließ die Vorwürfe über seinen Anwalt zurückweisen. Obwohl gegen führende Mitarbeiter des ORF derartige Vorwürfe im Raum stehen, muss auch in Österreich jeder Bürger den Rundfunk über eine Zwangsgebühr finanzieren. Bei Auf 1 wird es so etwas niemals geben. Denn anders als der ORF und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hängen wir nicht am Tropf des Steuerzahlers, sondern finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Beispielsweise durch Ihre. Alle Informationen dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Die Ermordung des bisherigen geistigen Führers des Iran, Ayatollah Khamenei, hat bislang nicht den von den USA gewünschten Erfolg gezeigt. Die iranische Bürokratie ist nach wie vor intakt und hat binnen einer Woche den nächsten Landesvater gewählt. Wie am Sonntag bekannt gegeben wurde, handelt es sich dabei um Mojtaba Khamenei, den Sohn des verstorbenen Oberhaupts. Mein Kollege auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens hatte die exklusive Gelegenheit, direkt mit einer gewichtigen Stimme aus Teheran selbst über die Lage vor Ort zu sprechen. Professor Seyed Mostafa Khosheshem ist kein neutraler Beobachter, aber mit der persischen Politik bestens vertraut. Leider ist es im Moment sehr schwer, direkt mit dem Iran zu sprechen. Immer wieder fällt das Internet aus oder einzelne Messenger sind nicht verfügbar. Das Gespräch konnte am Ende nur über ein Handy-Display ermöglicht werden.
Professor Khosheshem, heute sagte ein deutscher Politiker in einem Interview mit unserem Sender, dass sich die Vereinigten Staaten und Israel in eine Situation manövriert haben, die dem Vietnamkrieg ähnelt. Würden Sie dem zustimmen?
Bevor die Deutschen sich den Amerikanern anschlossen, sind die Deutschen technisch gesehen nicht im Krieg mit dem Iran. Aber sie werden definitiv die wirtschaftlichen Auswirkungen spüren, die jeden Tag schlimmer als gestern sehr, sehr drastisch zu spüren wären. Wegen des Krieges und der Energiepreise im Persischen Golf wird das wirtschaftliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Bald wird es tiefgreifendes Leid für alle geben. Alle Verbraucher, besonders Ölverbraucher, Energieverbraucher auf der ganzen Welt. Doch der Iran hat bereits erklärt, dass, wenn irgendein Land logistische oder militärische Unterstützung für die Israelis und Amerikaner bereitstellt, es definitiv eine Partei in diesem Krieg sein wird. Und Teheran wird darauf reagieren, Vergeltung üben und deren Interessen überall angreifen. Also, der französische, wenn ich mich nicht irre, der französische Präsident, dem Militär befohlen, einen Flugzeugträger, die Charles de Gaulle, zu entsenden, damit er sich den US-Streitkräften im Persischen Golf anschließt. Sobald sie hierher kommen und beginnen, den US-amerikanischen oder israelischen Angriff auf den Iran zu unterstützen, werden sie definitiv ins Visier genommen werden. Und die französischen Interessen in der Region und auf der ganzen Welt werden zum Ziel iranischer Angriffe werden.
Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt den Krieg voll und ganz und steht auf der Seite der USA und Israels. Aber aus iranischer Sicht ist die deutsche Position bzw. ist Friedrich Merz ein wichtiger Akteur?
Nun? Die Abkommen, Verträge und Vereinbarungen zwischen den Nationen, was ja ganz normal ist, hängen von ihnen selbst ab. Sie müssen ihre eigenen Interessen und auch ihre möglichen Verluste bei jeder Art von Entscheidung, die sie treffen, sorgfältig abwägen. Es gibt immer Kosten und Nutzen, und das müssen sie genauestens überprüfen. Aber ich glaube, dass die Europäer von den Vereinigten Staaten in einen Sumpf gezogen werden, in einen Krieg, der so ähnlich ist wie in Afghanistan und im Irak. Dieses Mal werden sie ganz sicher schlimme, wissen Sie, Schläge einstecken müssen, denn der Iran ist diesmal ganz anders aufgestellt. Er ist hervorragend ausgestattet mit Raketen und verfügt über ein weitreichendes militärisches Netzwerk in der gesamten Region mit zahlreichen Verbündeten an seiner Seite. Und es steht sehr viel auf dem Spiel für die Europäer und insbesondere für die Deutschen, sollten sie sich diesem Krieg anschließen. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein nüchterner Verstand, jeder vernünftige Mensch, es sich noch einmal genau überlegen würde, was die Europäer und insbesondere die Deutschen in einem solchen Krieg tatsächlich zu gewinnen hätten und was sie dabei alles verlieren könnten. Ich glaube, dass Deutsche und Europäer viel zu verlieren haben in der Region und auf der ganzen Welt, wenn sie sich diesem Kreuzzug gegen den Iran anschließen würden. Werfen Sie nur einen Blick darauf, was die Vereinigten Staaten bereits erlitten haben und was die Israelis bereits erduldet haben, und Sie werden ein klares Bild davon bekommen, was in dieser Region vor sich geht, trotz all der Propaganda, die vom US-Medienimperium verbreitet wird.
Angenommen, Irans oberster Führer Ali Chamenei wäre am ersten Kriegstag durch einen israelischen Luftangriff getötet worden. Welchen Einfluss hätte sein Tod, dieses einschneidende Ereignis, auf die Bereitschaft des iranischen Volkes, diesen Krieg zu beenden oder ihn fortzusetzen?
Im Gegensatz zu vielen Annahmen und Einschätzungen, die man im Land getroffen hatte, weil er, der, wissen Sie, die tragende Säule dieser Revolution und dieser Islamischen Republik war. Im Gegensatz zu all den Analysen, die vor seiner Ermordung stattfanden, sein Tod, sein Martyrium hat die Nation gefestigt, hat diese Nation gestärkt. Während US-amerikanische und israelische Raketen auf iranische Städte niederprasseln, gehen jede Nacht nach Sonnenuntergang Millionen auf die Straßen, da sie unter Beschuss stehen. Sie rufen Unterstützung für die Islamische Republik. Und es ist interessant festzustellen, dass einige von ihnen diejenigen sind, die wirtschaftliche, politische oder kulturelle Beschwerden hatten und vor ein paar Monaten unter den Randalierern waren. Nun, sie wechseln die Seiten, weil sie erkannt haben, was die Israelis und Amerikaner wirklich meinen, wenn sie sagen, dass sie ihnen helfen wollen. Sie haben erkannt, dass das wahre Vorhaben der Vereinigten Staaten die Zerstörung des Iran ist, um einen weiteren gescheiterten Staat im Nahen Osten zu schaffen. Sie lieben also ihr Heimatland und tragen auf den Straßen Bilder von Ali Chamenei, iranische Flaggen in den Straßen des Iran und rufen lautstark Unterstützung für die Islamische Republik. Kurz gesagt, man kann sagen, sie haben die Nation gefestigt. Andererseits, die drei Staatsgewalten sowie das Militär haben sich konsolidiert. Sie stehen sehr stark und gefestigt in ihren jeweiligen Dienstbereichen und leisten wichtige Arbeit für die Nation. Es besteht eine sehr enge Verbindung zwischen ihnen, weil sie wissen, dass sie fest zusammenhalten müssen. Und das iranische Militär, ebenso wie die gesamte Öffentlichkeit, ist zornig, ist sehr wütend und verärgert auf die Vereinigten Staaten. Politisch gesehen verstehen die Iraner jetzt, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Wenn es irgendwelche Gespräche, sie wissen schon, mit den Vereinigten Staaten gibt oder sonst irgendetwas, es ist fruchtlos. Das hier, das ist eine der Früchte, die aus dem Märtyrertum des iranischen obersten Führers erwachsen sind. Denn wir sind seit 25 Jahren in Gesprächen mit den Amerikanern, ebenso wie mit den Europäern. Wir haben mehrere Abkommen geschlossen, mindestens 6 an der Zahl, 3 davon mit den Europäern und 3 mit den Amerikanern. Amerikaner und Europäer bestätigen auch, dass der Iran seinen Verpflichtungen stets nachgekommen ist und sie immer erfüllt hat. Doch sie hatten eine einzige Verpflichtung, nämlich die Sanktionen aufzuheben, und das haben sie niemals getan. Und wir führten vor 10 Monaten Gespräche. Plötzlich überfielen sie das Land, Israelis und Amerikaner. Nun, nach 10 Monaten, waren Iran und Amerika wieder mitten in Gesprächen. Wieder inszenierten sie einen Angriff und töteten den iranischen obersten Führer, was beweist, dass Gespräche mit den USA nie funktionieren. Die Iraner sind nun zu der Auffassung gelangt, dass sie jegliche Art von Gesprächen mit den Vereinigten Staaten einstellen sollten. Sie sind jetzt zornig wegen des Märtyrertodes ihres Anführers und weil sie von den Vereinigten Staaten und Israel erneut getäuscht wurden.
Und wie Professor Kosh Sheshem die Erfolgsaussichten im Irankrieg einschätzt, sehen Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Auf1.tv ist der Sender, auf dem alle relevanten Meinungen zu Wort kommen. Ansichten wie die eben gezeigte sind sicher nicht politisch neutral, sie tragen aber zur Formung eines Gesamtbildes bei. Bei der Tagesschau oder dem ORF dagegen erhalten Sie nur ein vorgefertigtes Bild. Sie können uns dabei unterstützen, auch weiterhin vernachlässigte Stimmen abzubilden. Dazu reicht bereits ein Klick auf das Spendenformular direkt unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.